Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Guten Tag allemal, hier ist der Nils, frisch zurückgemarkt aus Holland und es wird Zeit für eine Quickie-Macken mit der Alex. Hoi Alex!
Hallo, ich weiß gar nicht, war das jetzt der holländische Akzent oder Dialekt oder österreichisch mit drin noch?
Österreichischer, komm, es war ja eindeutig holländisch.
Ist das so? Okay,
na gut. Ich bin noch ein bisschen im Modus, frisch zurück aus den Niederlanden wieder. Kurzer Zwischenstopp in Nürnberg, meinen Bulli abgegeben. Gleich geht's weiter in meine hessische Heimat. Aber da muss natürlich mal ein bisschen ein Moment für Tiki-Taka sein, oder? Wir haben uns ja auch so lange nicht mehr gesehen und gehört.
Wir haben uns lange nicht mehr gesehen und gehört. Das stimmt tatsächlich. Ja, und die Tiki-Taka-freie Zeit ist ein bisschen... Ja, da fehlt was. Ich glaube auch unseren Zuhörern. Deswegen dachten wir uns, wir quetschen schnell einen dazwischen. Du bist ja eh nur kurz angebunden. Ja. Musst ja gleich weiter. Von daher machen wir ein Quickie, oder? EM-Quickie.
Genau. EM-Quickie. Ich habe gehört, es waren ein paar Spiele. Ich habe immerhin zwei live gesehen. Also Frankreich-Deutschland war nett. Frankreich gewonnen 1-0. Ja, aber dann viel spektakulärer. Ich war ja eigentlich auf Scouting-Mission für Barca-Welt, sage ich mal, bei Niederlande gegen Nordmazedonien. Stark, jetzt habt ihr ja noch einen Transfer bekommen da aus der Elftal. Den konnte ich ein bisschen beobachten. Also ja, ich habe ein bisschen was erlebt. Gar nicht so viele Spiele gesehen, wie ich mir das erhofft hatte, weil wir dann doch viel unterwegs waren und dann, wo kann man jetzt noch gucken und dann muss man irgendwie ja über mobile Daten das Ganze checken, weil irgendwie auch in Holland um 22 Uhr alle zumachen, Bars und Restaurants zumindest, also hat man da hier und da gar nicht immer alles mitbekommen, aber was ich so gesehen habe, würde ich mal sagen, es sind lange nicht mehr so viele Tore gefallen bei der EM, ich glaube der Schnitt ist bei 2,62 und das gab es zuletzt einen höheren Schnitt 2000, 2,74, also eigentlich ganz lustige Spiele bisher, oder?
Ja, und du hast, um das noch zu vervollständigen, du hast Memphis Depay gescoutet. Ja, den Namen bist du noch schuldig. Ja. Deswegen gleich meine Frage, wie war er so live? Wie ist sein Eindruck? Weil bisher spielt er eine starke EM, finde ich.
Ja, spielt eine starke EM, jetzt muss man ja auch sagen, im letzten Gruppenspiel ging es für die Niederlande um nichts mehr und auch für Nordmazedonien um nichts mehr, also hat er schon ein bisschen riskanter es versucht, lieber den Außenriss als die sichere Innenseite genommen, also da war mir noch ein bisschen zu sehr im, ich schnick mal ein bisschen rum, so in der Anfangsphase, aber im Endeffekt, der hat er dann trotzdem noch seine Torbeteiligung gehabt und trotzdem gutes Spiel gemacht, also macht schon Laune, der Typ hat wieder auch ein, zwei Dinger vergeben, da hat er ja auch in der EM schon irgendwie die eine oder andere Chance mal vergeben, aber starker Kicker, natürlich Tempo bietet sich an, ist auch
also,
oft überall auf dem Feld zu
finden. Also bist du neidisch auf den ablösefreien Transfer?
Ich war auf jeden Fall neidisch auf den Aguero-Transfer. Jetzt weiß ich nicht, was bei Depay noch an Gehalt dahinter steckt und der wird bestimmt auch seinen Stammplatz kriegen. Also das ist schon ein guter, aber wie gesagt, so sicher hat er mir jetzt gar nicht gespielt, dass da jeder Pass ankam und jeder Schuss aufs Tor ging. Er war gut, aber ein bisschen, ja, sicherer kann er vielleicht noch spielen, aber es ging ja eben auch um nichts im letzten Gruppenspiel und ja, dann Wijnaldum, den hättet ihr ja auch gerne gehabt, der hat dann noch die anderen beiden Tore gemacht, also war schon ganz witzig, wie auch De Jong da die Bälle hin und her verteilt hat, schon ganz nettes Spiel bei guter Stimmung.
Und wollte ich gerade sagen, Stimmung war bestimmt toll in der Arena, schönes 3-0, schön den Gegner ein bisschen hergespielt.
Auf jeden Fall. Ich habe ja auch noch diesen krassen Kontrast, sage ich mal, zur Allianz Arena. Da bin ich ja nicht so der große Fan von, weil die ist sehr weit außerhalb und irgendwie so richtig Stimmung kam vorab nicht auf. Und dann natürlich auch, wenn die Mannschaft nur so okay spielt und Frankreich einfach ein bisschen besser war, dann ist es auch schwierig, dass da Stimmung aufkam. Aber hier Amsterdam, das Stadion ist auch mehr oder weniger mitten in der Stadt. Du hast Bars drumherum. Ich war echt beeindruckt oder... Es sah teilweise aus wie bei einem Festival, weil wie viele Leute da verkleidet waren. Natürlich gab es in Amsterdam gab's Bier vor und auch im Stadion, in München dann natürlich nicht. Auch das führt natürlich noch zu einer bisschen lockeren Stimmung. Aber
ja, ich merke schon, du hast einfach deine 5 Bier vermisst, die du immer so während des Spiels trinkst.
Ja gut, die hatte ich dann natürlich auf dem Hinweg nach München schon. Grüße auch an Max, da haben wir uns ein paar, wie heißen die, Desperados, ja egal. Das ging dann schon in München, aber es kam halt einfach irgendwie nicht so richtig auf, obwohl es erstes Gruppenspiel war und super Wetter. Ich bin einfach auch kein Fan wirklich von Allianz Arena und den Münchnern. Aber das ist dann eben, ja, die sind dann vielleicht auch ähnlich anspruchsvoll wie die im Bernabeu, die Fans, oder auch im Camp Nou gibt es ja oft anspruchsvolles Publikum. Aber egal, Amsterdam war echt coole Leute, generell überall in Holland, alle freuen sich, sind locker drauf. Wenn man einmal an der Straße vorbeilässt, gibt es immer ein Lächeln zurück und einen Daumen hoch und alles super. Und ja, auch vom Stadion hat man das das gemerkt, wie gesagt. Viele verkleidet, lustige Kostüme und das war dann auch im Stadion, hat man gemerkt. Da sind einfach alle gut drauf und es ist wie ein Feiertag.
Ich bin tatsächlich auch kleiner Holland-Fan. Ich war auch schon in der Arena, auch schon dreimal in Amsterdam. Also ich mag tatsächlich Land und Leute auch. Wirklich ein tolles Volk. Bin da großer Fan von. Du hast übrigens, weil du in München warst, du hast da schlicht das falsche Spiel erwischt, ne? Wärst du mal zu Deutschland-Portugal, da wärst du wahrscheinlich ganz anders gewesen. Das war ein grandioses Spiel.
Oder also von daher 2-2 wäre auch besser gewesen.
Wäre auch besser gewesen, zumindest von der Dramatik her, wenn auch spielerisch von Deutschland nicht wirklich besser als gegen Frankreich, eher wesentlich
Wetter
schlechter.
Wetter auch nicht so,
Um ehrlich zu sein, Wetter auch nicht so, aber das beste Spiel hast du quasi, der Deutschen hast du verpasst. Naja, aber trotzdem schön.
Ich habe Mbappé gesehen, das reicht mir, da ging mein Herz auf.
Also ich war trotzdem sehr, sehr neidisch, vor allem auf den Trip nach Amsterdam, da in der Arena sein, EM-Feeling, das ist ja wirklich das Besondere, ist ja dieses EM-Feeling, ne, vor den Stadien generell, große Menschenmassen, natürlich während Corona immer ein bisschen, wie wohl fühlt man sich da, weiß ich jetzt auch nicht, also du bist einfach geimpft, glaube ich, ne?
Einfach.
Von daher auch, fühlt man sich da wohl, will man hier groß in die Gruppe Crowdsurfing machen und mit jedem 15 Bier trinken, weiß ich jetzt nicht, mit lauter Fremden. Aber nichtsdestotrotz einfach so ein Ambiente haben, ist natürlich toll. Und das allein auf deinem Instagram-Account zu sehen, hat mich ein bisschen wehleidig gemacht, gebe ich zu.
Ja, genau, wie du sagst, EM-Atmosphäre, dann auch noch super gut gelaunte Gästefans natürlich für die Nordmazedonier. Ging es um nichts mehr, aber es war ihr erstes großes Turnier. Also die hatten ja immer noch einen sensationellen Tag bei okay Wetter und auch gut Alkohol getrunken und Stimmung. Und dann auch noch Goran Pandev verabschiedet das ganze Stadion. Also war eigentlich eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung. Mein, 9. Länderpunkt in meiner Groundhopping-App, also Niederlande, Amsterdam, haben mir noch gefehlt. Auch deswegen war es wichtig, da mal hinzukommen, dass ich das Stadion jetzt auch mal abhaken kann.
Schön. Und ist die Niederlande jetzt eine unserer Favoriten oder war die Gruppe zu schwach, um da eine Aussage zu treffen? Wie ist das?
Wie viele Favoriten darf man denn nennen? Da muss man, glaube ich, eher Italien auf jeden Fall nennen und dann, weiß ich nicht, Belgien war auch okay, hatten jetzt vielleicht dann auch eine eher entspanntere Gruppe wie die Niederlande. Ich schreibe Frankreich noch lange nicht ab, die sind vielleicht doch auch einfach nur ein bisschen minimalistisch, Akkusparmodus unterwegs und jetzt fehlt halt Mbappé noch ein bisschen das Quäntchen Glück. Aber ja, Niederlande ist gut drauf, England hat jetzt auch noch nicht so gerockt, also für mich ist jetzt eher dann Italien so ein bisschen der Top-Favorit, zumindest um irgendwie auf jeden Fall ins Halbfinale zu kommen. Und alle anderen, Niederlande, England, Frankreich, die können schon auch noch weiterkommen, oder?
Ja, und vor allem können wir ich will jetzt gar nicht zu weit vorgreifen, aber wir können im Viertelfinale Frankreich-Spanien haben, ein Monster-Duell. Mal gucken, ob es dazu kommt. Ich glaube, wir wünschen es uns beide ein wenig, oder?
Klar.
Ja, das ist schon.
Für die Spiele schaut man EM, dafür schaltet man den Fernseher ein.
Genau, deswegen habe ich übrigens auch beim Deutschlandspiel, das ich publik geschaut habe mit zwei, drei Freunden in der Kneipe hier, habe ich auch gesagt, ich finde es geil, dass jetzt England-Deutschland, dass es dieses Matchup gibt. Also ich wollte gar nicht so ein bisschen, also ich habe mich geärgert, muss ich dazu sagen, in der, 92. Leroy Sané, dass er da den Querpass nicht rüberkommt, was habe ich geschimpft, normalerweise mache ich sowas gar nicht, aber ich habe den beschimpft, den Typen, weil es ja so unfassbar war, so einen schlechten Pass zu spielen, aber im Nachhinein war es ja eigentlich, fand ich dann doch gut als neutraler Fußballfan, weil ich Bock habe auf England-Deutschland. Dieses Matchup hätte es ja dann nicht gegeben, wenn er da den Querpass setzt und Deutschland macht das Tor. Hätten sie ja auf die Schweiz getroffen, wären sie auf die Schweiz getroffen im nächsten Spiel. Aber ganz ehrlich, wir wollen ja England, Deutschland. Das sind doch die Spiele, da warten wir jahrelang bei WMs und EMs drauf, dass es diese Matchup gibt. Von daher, geiles Ding. Habe ich wirklich Bock drauf. Und von daher, gut gemacht, Leroy. So ein bisschen. Und Deutschland hat den vermeintlich leichteren Baum ja jetzt. Ne? Also jetzt das schwere England-Spiel, aber dann Viertelfinale, Schweden oder Ukraine. Da bist du schon mal der Monster-Favorit. Und dann kannst du ein Wiedersehen im Halbfinale, oder was ist Wiedersehen? Dann gab es ein Duell mit unseren Niederländern, deinen Niederländern geben.
Also, großer Fan bin ich jetzt auch nicht und habe mir jetzt da keine Trikots geholt oder so. Ich hatte ja eigentlich auch nur das so getippt schon, dass es im Achtelfinale zu England-Deutschland kommt, dass dann auch England weiterkommt. Aber Achtelfinale wäre ja eigentlich ja, kann man, glaube ich, mal gegen England ausscheiden. Aber wenn sie weiterkommen, umso geiler. Dann können sie auch mal echt wirklich locker plötzlich doch noch im Halbfinale stehen und Yogi vielleicht doch noch gebührend verabschieden. Egal, was da die letzten Jahre passiert ist. Er hätte ja trotzdem einen großen Abschied verdient nach dem WM-Sieg. Also da bin ich gespannt, was da noch passiert. Und dann auf der anderen Seite Frankreich, Spanien, Belgien, Portugal, die sich da auf der anderen Baumseite mit Italien auch noch duellieren. Also geile Spiele. Es sind ja auch fast eigentlich nur Favoriten weitergekommen. Also alle Teams aus Top 1 sind jetzt im Achtelfinale und Teams aus Top 4 sind gar nicht dabei. Also eigentlich ist die EM, ist vieles so passiert, wie man das vielleicht vorhersehen konnte. Ist ja logisch, wenn auch so viele Gruppen Dritte weiterkommen. Und
Im Endeffekt haben es nur die Spanier versaut. Das ist die einzige Überraschung, dass die ihre Gruppe nicht gewonnen haben, was ja auch knapp war, nur wegen dem, 90. Minute Forsberg oder wer es war, Tor der Schweden. Ja. Sonst wären sie auch Erster gewesen und dann, wären sie auf der Seite der Deutschen gewesen und dann wäre das Viertelfinale Spanien-Deutschland möglich gewesen. Also so gesehen war die einzige wirkliche Überraschung von der Tabellenkonstellation, dass eben Spanien nicht Erster wurde. Und dadurch, dass sie Zweiter sind, sind sie jetzt auf der Seite der Franzosen. Also haben sich da ein bisschen, ne, selbst ein Bein gestellt durch den verschossenen Elfmeter im Nachhinein gegen Polen. Hättest du den mal gemacht, ja? Wärst du jetzt
gegen... War das Moreno oder war das Morata?
Das war noch Moreno und dann war es Morata.
Junge. Ja, verschossene Elfmeter bei dieser EM, wie war das? 14 Strafstöße wurden schon verhängt, das ist ein Höchstwert und 6 davon nicht verwandelt, auch das ein Rekord. Also kuriose EM, ohnehin auch schon 8 Eigentore. Es gab bei der letzten EM waren es insgesamt nur 3 Eigentore. Also ist irgendwie kurioses Turnier, aber macht ja auch eigentlich dann doch ein bisschen Laune, wenn so viel Kurioses passiert und dann noch so ein halbes Pipliza-Eigentor.
das war ein voller Pipliza.
Also, ja, das Wahnsinn. Geht nur mit dem Kopf, mit dem Hinterkopf, wie Pipliza damals, nicht mit der Hand, aber ja. Nee, war doch bisher ganz witzig. Wie fahren wir denn hier fort? Wollen wir eigentlich direkt über Spanien ausführlicher, detaillierter reden?
Ja, würde ich die sagen. Gruppe, bietet sich's an, wenn wir schon bei ihnen sind. Ja. Ja. Hast du alle 3 Spiele gesehen überhaupt?
Ja, ich muss auch nur mal überlegen. Also Schweden auf jeden Fall, da war ich ja danach noch im Rasenfunk. Polen war anteilig, Slowakei die zweite Hälfte. Aber ja, was ich so gesehen habe, wir haben ja erstmal das erste Spiel beide 0-0 getippt, ne? War ja schon
bärenstark, oder?
Sensationell.
Bärenstark. Habe ich auch in meiner Kicktipp-Gruppe getippt. Logischerweise, ja. Ich glaube, wir sind zu 8. Alle 7 anderen Kontrahenten haben auf Spanien-Sieg getippt. Und ich habe nicht nur das Ergebnis an sich, also auch das Ergebnis korrekt, nicht nur die Tendenz. Ja. Sprich, da 4 Punkte gemacht, das war schon geil. Ja, vor allem auch das 0-0 zu treffen. Ne? War natürlich auch glücklich, ganz ehrlich, Spanien hätte das gewinnen müssen, was sie da wieder verballert haben. Oder auch Isak hätte...
Was Isak verballert hat.
Isak hat ja auch eine Riesenchance verballert und dann den quergelegt. Also es hätte auch völlig anders ausgehen können. Aber witzig, dass wir beide 0-0 tippen und dann geht es so aus. Ne? Ja. Nicht schlecht. Und dann lagst du bei Polen, richtig. Da habe ich mich vertippt, denn da hätte ich wirklich gedacht, die Spanier gewinnen das 1-0, 2-0. Das hat mich wirklich erstaunt.
Wie das Spiel verlaufen ist, hätte das ja auch noch anders ausgehen können, aber dann eben wieder Dinger verballert. Also bei den ersten beiden Gruppenspielen würde ich sagen, da hat dann vielleicht doch so ein Mittelfeldspieler wie ein Busquets gefehlt, der auch mal für Seitenverlagerung sorgt, einfach die Balance hält im Mittelfeld. Das war dann doch vielleicht zu viel Ballbesitz, zu viel, wir spielen handballmäßig um den Strafraum rum, aber kriegen nicht so richtig die PS auf die Straße, nicht so richtig im letzten Drittel die Chancen hin und dann verballern eben dann doch noch Morata und Moreno die wenigen Chancen. Ja, und auf der anderen Seite macht Lewandowski das eine Ding, also da auch kurios.
Und dann kam die Ketchupflasche, ne? Der Ketchupflaschentrick, den du ja auch getweetet hast und wir auch dann bei Tiki-Taka mit einem Bild von einem spanischen Magazin. Ja. Erst kommt nichts und dann kommt alles auf einmal, ne? Dann lief vor allem dann lief ja dann alles wie geschmiert, so ein bisschen. Dann hatten sie auch Glück mit dem
gesagt hat.
Mit dem Pipliccia-Tor hatten sie Glück, dann auch der Innenpfosten.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Vom Innenpfosten rein, davor ging der Ball häufiger gern mal an den Pfosten, jetzt vom Innenpfosten rein, also das war wirklich ein Spiel, da funktionierte dann alles und dann merkt man auch, wenn es flutscht, dann flutscht, ne? Wenn die Mannschaft auch Selbstvertrauen hat, dann ist das eine der besten Mannschaften bei diesem Turnier, wenn sie ihren Fußball spielen und ja, wenn der Gegner auch nicht immer so ganz auf der Höhe war, wobei man auch sagen muss, die Slowaken waren unfassbar schwach, also das war ja von Minute 1 an viel zu wenig. Den hätte ein Punkt gereicht und die sich dann so abschlachten lassen. Also da muss man auch immer ein bisschen in Klammern sehen, so ein bisschen. Ja, die Spanier waren gut, aber der Gegner war auch extrem, extrem schwach.
Ja, da hat so ein bisschen der Glaube gefehlt dann vielleicht auch. Aber gut, wenn du dann schon 0-2 zurückliegst und dann geht halt auch nicht mehr viel. Spanien hat sein Spiel wieder durchgewrungen. Es sind ja die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz, 68% bei dieser eben. Keine Mannschaft hat mehr, danach Deutschland mit 61. Aber jetzt eben dann doch mal zu Chancen gekommen, Busquets auf dem Feld. Da hat mich auch ein bisschen geärgert vielleicht, dass Thiago in den ersten beiden Spielen nur eingewechselt wurde. Also er vielleicht wäre auch so ein Ballverteiler gewesen, aber das sah dann im dritten Spiel dann doch ein bisschen besser aus. Plötzlich Sarabia hat gezeigt, warum er doch dabei ist. Da haben wir uns ja sehr gewundert mit seinem, oder dass der berufen wurde und dann eben schickes Tor, Direktabnahme. Bisschen Glück natürlich gehabt bei dem Eigentor. Ferran Torres trifft auch dann direkt mit dem ersten Kontakt. Also da lief dann doch einiges richtig. Luis Enrique Martinez vielleicht auch an den richtigen Stellen rotiert, dass dann mal Cesar Azpilicueta die Chance bekam. Llorente hat nicht schlecht gespielt, aber ja, ist dann eben kein Gelernter in der Viererkette. Oder
genau, das ist es ja. Ist kein gelernter Rechtsverteidiger. Ich glaube, du brauchst schon auch die Stabilität von Spielern, dass sie auf ihrer Hauptposition spielen. Das ist ja auch ein bisschen das Thema bei der deutschen Nationalmannschaft. Natürlich ist Kimmich kann das auf rechts spielen, hat das ja auch vor 2 Jahren oder wann bei Bayern mal gemacht. Aber ich persönlich bin doch jemand, der sagt, naja, ein Turnier, da ist jedes Spiel schwer in aller Regel, ne? Das ist alles eng, du brauchst eine eingespielte Mannschaft und dann setzt doch die Spieler auf ihrer Stammposition ein, da wo sie am besten sind und probier nicht zu viel rum. Und deswegen Llorente auf rechts, klar, der kann das, aber ich persönlich wünsche mir dann doch immer einen etatmäßigen Rechtsverteidiger, der sein Leben lang da spielt und da die Abläufe kennt. Von daher, mir persönlich würde Llorente besser im zentralen Mittelfeld gefallen. Um ehrlich zu sein, ist das eine Überlegung wert, da einfach Koke auszutauschen, der so ein bisschen, will jetzt nicht zu krass hart sein, aber so ein bisschen Stiefel runterspielen, Dienst nach Vorschrift, also da fehlt mir schon ein bisschen was. Da könnte ich mir vorstellen, mal Thiago statt Koke aufstellen oder tatsächlich Llorente so als Box-to-Box-Renner, ne, der dann die späten Läufe in den Strafraum macht, wie Goretzka ja bei Deutschland gemacht hat, das wichtige Tor zum 2-2. Diese Runs macht ja Llorente bei Atletico immer und das brauchst du auch einfach, vor allem wenn die Gegner sehr, sehr tief stehen und das fehlte, fand ich, dem Mittelfeld der Spanier völlig.
Ja, und auf der anderen Seite von Kokes anderer Seite spielt plötzlich ein 18-Jähriger und ist gar nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Also Petri hat physisch hier und da noch ein bisschen Nachholbedarf, vielleicht aber wie er den Ball nach vorne trägt und dann auch immer diese kleinen, feinen, flinken Bewegungen mal den Gegner.
Das ist schon geil, ne?
Ja.
Das ist schon nice.
Ganz ordentlich. Aber wie gesagt, muss physisch halt noch ein bisschen zulegen, dann ist da ist er doch nur im Fliegengewicht, aber mit 18 Jährchen hat er ja noch ein bisschen was vor sich.
Aber vor allem, wie abgezockt er ist. Also wirklich, bei dem Slowakei-Spiel hat er ja, glaube ich, 3-mal irgendwie den Pre-Assist gegeben oder zumindest den Pre-Assist zu einer großen Chance. Es ging ja nicht jede Chance dann immer rein. Aber wirklich die Fäden gezogen, wie man es so schön nennt, als 18-Jähriger in seiner ersten Profisaison, also auf Profi-Level, ne? Erste Liga meine ich jetzt, und eben in seinem, dann dritten EM-Spiel überhaupt. Also das ist schon Wahnsinn. Hätte ich so auch nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Ja.
Es hätte mich nicht gewundert, wenn er ihn im zweiten oder vielleicht im dritten Spiel wirklich dann mal aus der Bank lässt und sagt, ja, dann probiere ich hier Thiago Koke oder was weiß ich was oder Ruiz, Koke, Ruiz, Thiago, whatever. Aber mittlerweile musst du sagen, alles richtig gemacht, Luis Enrique. Ist nicht wegzudenken, Petri. Ja. Spricht dann auch nicht unbedingt für die anderen, muss man auch sagen. Also für Thiago, glaube ich, der wird nicht so glücklich sein, immer nur so 10, 12 Minuten spielen zu dürfen.
Ja, schon kurios, aber wie du sagst, dann weitergekommen und dann irgendwo doch alles richtig gemacht, jetzt den vielleicht leichteren Gegner. Also war natürlich Druck da bei Luis Enrique und als dann die ersten Spiele eben nicht gewonnen wurden, 2 Punkte aus 2 Partien, gab es natürlich gleich dann die Meldung, oh, was wäre mit dem und warum hätte nicht doch lieber der mitfahren können, aber so. Das ist das Spannende bei der EM. Ich hatte auch noch den Toni Kroos Podcast angehört, der hat sich da auch ein bisschen lustig drüber gemacht, von wegen, nach dem einen Spiel kritisieren alle, nach dem Portugal-Spiel heißt auf einmal, wir sind doch vielleicht Favoriten auf den Titel und dieses ganze Experten hin und her, wie das Fähnchen im Winde. Ist schon auch ganz amüsant, speziell bei so einem großen Turnier, wo der wirklich alle 3-4 Tage, wo da wirklich das Wetter wechselt und du von Platz 1 auf Platz 4 quasi fallen kannst. Also ganz spannend. Ja, jetzt Achtelfinale gegen Kroatien. Die sind jetzt, wir hatten ja schon ein bisschen gemutmaßt, so ohne Perisic wäre es noch, Perisic, ohne Mandzukic, ohne Rakitic könnte die Mannschaft Schwierigkeiten haben, da ähnlich wie bei der letzten WM zumindest ins Halbfinale vorzustoßen. Ja, jetzt hat es immerhin noch gereicht, und danke irgendwie einem sehr guten Luka Modric am letzten Gruppenspieltag, aber so wirklich überzeugend war das jetzt auch nicht. Und wenn dann noch Lovren hinten irgendwie gerne mal patzt und den Ellenbogen ausfährt, also auch ein sehr überschätzter Innenverteidiger meiner Meinung nach, da wird wohl im Achtelfinale dann Schluss sein für Kroatien, aber ist jetzt auch, ja, ist ja auch ihr Anspruch eigentlich. Jetzt nicht unbedingt Halbfinale, sondern Achtel-, Viertelfinale. Ist ja schon sensationell eigentlich, oder?
Ja, ich glaube, die rechnen sich jetzt schon mehr aus, wenn sie gesehen haben, was die Schweden hinbekommen haben, was die Polen hinbekommen haben. Die Kroaten denken sich, das können wir auch, nur wir sind nochmal besser im Konter etc. Also wenn die beiden Mannschaften, die Spanier, da zu einem Remis nach 90 Minuten zwingen, dann kann Kroatien da auch die Verlängerung erreichen. Es steht und fällt aber tatsächlich mit den Spaniern. Also ich erwarte wieder ein destruktives, defensives Kroatien. Kroatien, muss ich ehrlich sagen, die wenig nach vorne machen werden, die auf Konter warten werden. Und da ist die Frage, wie gut ist das Umschaltspiel gegen den Ball der Spanier, also die Konterabsicherung, und können sie endlich mal ihre Chancen halbwegs eiskalt nutzen? Das ist die große Frage. Also Spanien der Favorit, wenn sie wirklich mit Selbstvertrauen angehen, dass sie absolut gesammelt haben gegen die Slowakei, dann gibt es da für mich wenig Zweifel, dass Spanien weiterkommt. Sie sind die bessere Mannschaft und Kroatien hat bisher enttäuscht. Aber nochmal, wir haben es ja auch bei der letzten EM gesehen, auch bei der letzten WM. K.O.-Spiele sind so, so eng und auf das Messer schneide. Und nach Verlängerung ist in jedem Spiel immer möglich. Ne? Die Kroaten haben sich bei der WM durchgewurschtelt, zweimal im Elfmeterschießen übrigens. Die Portugiesen bei der EM immer wieder über Verlängerung und Elfmeterschießen durchgewurschtelt. Die Spanier im Elfmeterschießen gegen die Russen ausgeschieden, nachdem sie 120 Minuten überlegen waren und da einfach diesen russischen Riegel nicht knacken konnten. Also ich würde das nicht ausschließen, dass es wieder ein sehr, sehr zähes, schweres Spiel wird, weil die Kroaten hinten einfach drinstehen und den Spaniern ja nicht so viel vielleicht einfällt. Aber nichtsdestotrotz, ich wäre enorm enttäuscht und überrascht, sollte Spanien rausfliegen. Also Favorit sind sie ohne Wenn und Aber.
Ja, wird sich zeigen mit der destruktiven Spielweise und wie auch die Ketchupflasche diesmal aufgeht, ob wieder nur ein Tröpfchen vielleicht rauskommt und wenn dann wieder ein Elfmeter verballert wird, schon echt ärgerlich dann auch, wenn Moreno mal die Chance bekommt und das den dann trotzdem, was war das in der Liga, von 10 hat er 10 reingemacht?
Ich glaube so, von 12 sogar. und auch in der Europa League hat er ja, keine Ahnung, 2 oder 3 gemacht. Ja. Also ich glaube, der stand bei 14 von 14. Scheiße. Und der Schuss war ja gut, der erste Elfmeter. Das war ja nur Glück, ein Zentimeter weiter rechts und der Ball ist ja drin, er hat ja nur einen Pfosten geschossen. Von daher fand ich es dann falsch, dass Morata den Elfmeter schießt, von dem du weißt, der hat überhaupt kein Selbstbewusstsein. Wenn ich den schon sehe, wie der da steht, ja, der glaubt ja selbst nicht an sich, ganz ehrlich, der arme Kerl. Und ich bin jetzt auch weit davon entfernt, den so niederzumachen wie die spanische Presse, ne? Dieser seinen Kopf fordern im Sinne von, er soll auf die Bank und er ist zu schlecht. Aber ich würde nicht wollen, dass er den Elfmeter schießt, wenn ich einen habe, der in der Saison 14 von 14 reingemacht hat und dessen Elfmeter ja nicht schlecht war, weil ein Pfostenschuss ist halt einfach Pech, da fehlen Millimeter. Ja. Von daher würde ich da einfach wieder wollen, dass Moreno den Elfer schießt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das just jetzt so auch kommt, denn ich glaube, Moreno wird gesetzt sein. Ja. Und wenn es wieder einen Elfer gibt, wird er ihn, glaube ich, schießen.
Ja. So rein vom System her, Personal her, finde ich das eigentlich auch ganz gut, dass Morata und Moreno starten. Moreno ist ja so ein Mond, der um einen Stoßstürmer wie sagt man, rumrotiert und rumläuft. Also eigentlich ist er das auch bei Villarreal gewohnt. Jetzt ist er natürlich nie so wirklich groß im Strafraum gefragt. Also mich hat es eher überrascht, dass er doch auch vom Flügel so eine Gefahr ausstrahlen kann. Egal, ob auf der rechten oder der linken Seite. Also so kannte ich ihn jetzt noch nicht, aber bisher hat er schon einiges richtig gemacht. Jetzt muss er sich eben dann auch mal belohnen und ja, selbst dann auch mal treffen.
Ja, wäre nicht schlecht. Also auch für was für Morata gilt auch für Moreno, beide haben nicht so wirklich Selbstvertrauen vor dem Tor, ne? Also so beide so 1B-Stürmer oder 2A-Stürmer. Man vermisst halt so einen, ich glaube so einen Haaland würde sich jeder wünschen vorne drin. Oder von mir aus einen Benzema, ne? Einen, von dem du weißt, wenn der 5 Chancen kriegt, der macht halt 4 davon. Und bei den anderen denkst du dir, wenn der 5 Chancen kriegt, ich bin ja froh, wenn er irgendwie einen reinmacht, ja. Und von daher, das ist so das nach wie vor das große Fragezeichen, die Chancenverwertung. Also auch auf dem Flügel sehe ich da nicht den einen Spieler. Sie haben viele okaye Flügelspieler, ne? Dani Olmo, Sarabia, Ferran Torres, gute Männer, aber nicht so den einen, ne, Star, wo du da sagst, boah, das ist der Gefahrenherd, der dribbelt jeden aus und macht mir da Assists und ne, Torgefahr etc. Also von daher, ich bin da noch nicht ganz so begeistert über den Sturm grundsätzlich. Da sind sie nicht ganz so gut besetzt, leider.
Und dieser Star sollte ja Ferran Torres sein, aber er dann eben vielleicht auch noch zu jung, auch nicht so die Mega-Saison bei City gehabt. Oyarzabal, anderes System gewöhnt bei Real Sociedad, also nicht so auf Ballbesitz und Kontrolle ausgelegt. Schwierig. Was mich eher positiv überrascht hat bei Spanien war dann doch Laporte in der Innenverteidigung. Was war das jetzt dann? Viertes Länderspiel oder so? Ist da ja doch eigentlich ein sehr sicherer, ruhiger, ja, abgebrühter Mann, auch einer der
passsichersten. Außer gegen Lewandowski, wo er sich hat abkochen lassen beim Luftduell, ne? Kleines Schüpsechen und er reklamiert wie so ein Rookie, anstatt da den Körper dagegen zu halten. Also das ist ja wirklich ein Rookie-Mistake. Das da darfst du nicht so ne, verweichlich da in den Zweikampf gehen, sage ich jetzt mal ein bisschen gemein. Aber ansonsten, was überraschend war hier, dass er Pau Torres im letzten Spiel auf die Bank gesetzt hat. Plötzlich sein Luis Enriques Liebling Eric Garcia gesetzt. Ich bin gespannt jetzt aufs Innenverteidiger-Duo gegen Kroatien. Ob er jetzt wieder sagt, das mit Garcia hat so gut geklappt gegen die Slowakei, ich vertraue ihm da wieder. Ich glaube fast tatsächlich schon, weil er sagt, naja, die Mannschaft hat jetzt so gut funktioniert. Ich glaube, er setzt auf die gleiche Mannschaft wieder in der Zusammensetzung. Und dementsprechend auch auf die Barca Boys. Ne? Also Busquets, Pedri, Alba und Eric Garcia, der neue Barca-Spieler. 4 Barca-Spieler. Also auch wenn Eric Garcia erst ab dem 30. oder 31. oder 1. Juli offiziell Barca-Spieler ist, aber ne, man kann ihn so betiteln.
So ein Block ist schon sehr wichtig, vor allem wenn es dann auf der linken Seite so einen Block gibt und Alba und Pedri genau wissen, wer wann hinterläuft, wie ich ihn in Fuß spielen muss oder den Meter davor. Da gibt es dann schon eher Automatismen, die es ja andere Nationalmannschaften vielleicht nicht so haben. Bei Deutschland gibt es das noch. Aber ansonsten, ja, bin ich auch gespannt, ob dann Llorente wiederkommt oder weiter. Cesar Azpilicueta, der hat jetzt nicht so das Riesenspiel gemacht, aber da war ja auch die Slowakei einfach offensiv gar nicht stattgefunden. Deswegen kann ich jetzt bei Eric Garcia auch nicht so viel sagen, der ist mir jetzt einfach weder positiv noch negativ aufgefallen, aber ich habe ja auch nur so richtig die zweite Hälfte erst gesehen. Ja, am Strand übrigens, aber Sonnenuntergang.
Am Handy dann, oder wo?
Ja, am Handy.
Ja, stark. Ja. Ich wollte auch sagen, ich glaube bezüglich Aufstellung, also ich glaube, er wird die gleiche wählen, Luis Enrique. Ich persönlich würde mir tatsächlich anstelle von Koke, glaube ich, Llorente wünschen, dass du da noch ein kampfstärkeres Element hast, der ist laufstärker, der ist kampfstärker, ist zweikampfstärker und eben einfach torgefährlicher. Also Koke hat mir schon, muss ich ehrlich sagen, ich will ihn jetzt wirklich nicht so stark kritisieren, aber bei der WM hat er mir gar nicht gefallen, da war er auch, ist er mir nur durch Querpässe aufgefallen und ein bisschen aus dem Mittelfeld, du hast halt von Pedri gar keine Torgefahr, das ist ja wirklich nur so ein Einfädler aus dem Mittelfeld.
Ja gut,
und so meinst du, ja. Busquets auch nicht. Und da fände ich es gut, wenn du so ein torgefährliches, kampfstarkes, laufstarkes Box-to-Box-Element hast in Llorente. Also das ist, finde ich, sollte Luis Enrique zuhören, da sollte er drüber nachdenken. Wir sind beide Llorente-Fans und das wäre was.
Weil, Linienbrecher.
Ja, weil Azpilicueta wäre gesetzt bei mir rechts. Also dann hat mir gut gefallen, echter Rechtsverteidiger. Den würde ich nicht austauschen, von daher.
Jo. Gut, also Luis, gucke raus, Llorente rein. Schauen wir mal, ob er es macht. Das Spiel ist am Montag, 18 Uhr schon. Okay. Was haben wir denn noch so im Viertelfinale?
Belgien-Portugal haben wir im Viertelfinale. Das andere Kracherspiel.
Lecker.
Da bin ich gespannt, ey. Ja. Also ich, um es kurz abzuhandeln, wir können ja mal durchgehen. Frankreich, Schweiz sind wir uns einig. Ne? Sollte Frankreich wirklich gewinnen, alles andere wäre faustige Überraschung. Wir setzen auch beide auf Spanien, wenn auch ein bisschen zittrig. Also ich sag mal 2-1 und das 2-1 kann tatsächlich auch nach Verlängerung erst kommen. Aber da setze ich drauf. Ja, und Belgien, Portugal, die Portugiesen.
7 schon wieder 5 Tore, das ist doch.
Ja, sind es 4 oder 3 davon 11er?
Ja, ich glaube 3. Ja. Aber die musst du auch machen. Ja,
nee, die musst du überhaupt keine Kritik, sondern die musst du machen. Das kann nicht jeder. Also von daher, eiskalt beim Elfmeter sein, das ist schon auch wichtig. Ich sag so, normalerweise, ich habe Belgien auf dem Zettel. Sollte es aber in die Verlängerung gehen, neige ich stark zu Portugal, weil die da halt abgezockt sind. Siehe EM 16. Ja. Also im Elfmeterschießen setze ich wirklich alles auf Portugal. Mit Bruno Fernandes und Ronaldo, da hast du schon mal 2 sichere Elfmeter drin. Also, Belgien ist die bessere Mannschaft, glaube ich, aber wenn es wirklich in die Verlängerung gehen sollte, dann wird es zittrig aus Belgiens Sicht. Also da würde es mich nicht wundern, wenn ein Top-Favorit direkt die Segel streicht.
Ja, und Belgien vielleicht auch von der Bank dann nicht so viel wie Portugal, die dann noch einen Renato Sanchez und Joao Felix reinwerfen können, die das auch dann...
Oder naja, dann Hazard kommt von der Bank, ne?
Ja, aber genau das wollte ich sagen. So, den kannst du doch eigentlich auch... De Bruyne wurde jetzt auch mal eingewechselt und der war dann natürlich auch sofort Weltklasse. Das war ja das Tor des Turniers eigentlich schon. War das gegen Finnland davor, egal. Das ist schon mal richtig stark, aber wenn da Portugal auch so ein bisschen auf die Füße gibt, noch Pepe irgendwie als Kettenhund dann bei Lukaku dran ist und dass er dann auch da Erfolg hat, dann kann da auch Portugal weiterkommen, aber kann auch anders ausgehen. Also
gut, wird dann lustig. Italien sind wir uns einig, das wird klar, oder? Gegen Österreich. Also klar im Sinne von jetzt nicht 5-0, aber so ein 2-0, 3-0, 3-1. Ne? Unsere Niederländer gegen Tschechien, auch Favorit, ne?
Ja, Mannschaft mit den meisten Toren bei der EM bisher, die dürften schon ganz gut drauf sein und irgendwie ist da auch was Neues zusammengewachsen. Wie gesagt, da stimmt die Stimmung. Ah, es ist in Budapest diesmal, nicht in Amsterdam. Ah, das wird schon reichen.
Gut, und dann kommen wir zum Duell des Madrider Superstars gegen den Barca Superstar. Gareth Bale gegen Martin Braithwaite.
Ach, stimmt, da haben wir ja auch noch da oben.
Wales gegen Samstag Dänemark. 18
Uhr das erste.
Das ist ein Münzwurf bei mir. Also da tippe ich schon mal unentschieden, kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist ein Münzwurf. Für mich beide gleich stark. Die Dänen, kein Heimvorteil das erste Mal. Ja, das muss man echt mit einkalkulieren. Die hatten jetzt 3 Spiele in Kopenhagen im Parken mit ihren heißblütigen Fans, mit da keine Ahnung wie viel, 40.000 oder was das waren im Stadion oder 30. Das ist jetzt nicht der Fall. Also von daher für mich wirklich absolut Münzwurf, kann ich dir nicht sagen, wer da weiterkommt. Ich denke, hoffe fast schon Dänemark. Nee, ich habe Dänemark vorne, aber für mich geht das in die Verlängerung und vielleicht ein Zwölfmeterschießen.
Wahrscheinlich.
Und die kann der Bale ja auch nicht, hat man ja gesehen. Hat ja auch einen drüber gebolzt, Türkei, ne? Hat er. Ja.
Ja, vorher 2 Traumassists und dann noch verballert, ja. Okay, Schweden, Ukraine.
Ja.
Macht Isak jetzt endlich mal eins?
Ja, da muss er. Ja, 1-0 Schweden. Klassischer Schweden-Tipp.
Gut, und dann eben das Topspiel. Ich glaube, ja, England hat halt noch nicht so überzeugt. Das war dann auch Kane noch irgendwie, findet halt noch nicht statt. Und ja, da gibt es auch den Druck, warum spielt Sancho nicht? Aber eigentlich ist ja auch in London.
Das ist das Problem. Du hast, Problem aus Deutschlands Sicht, du hast ein Auswärtsspiel, du spielst im Wembley-Stadion. Und ich habe gestern bei, Maybrit Illner oder wo, gehört, dass die Einreise Beschränkungen für die Deutschen brutal schwer sind aufgrund der Corona-Situation. Die müssen sich irgendwie vorher testen, irgendein Testkit kaufen, das müssen sie am 5. und am 8. Tag anwenden und dieses Testkit kostet 200 Euro und keine Ahnung. Also es muss wohl wirklich brutal schwer sein, da ins Land zu kommen unter den Auflagen. Ja, dementsprechend
und dann doch Quarantäne bei der Rückreise. Und
genau, also England hat ja diese Mutation oder was, Delta-Mutante oder wie man das nennt, das Ding. Von daher wird das ein brutales Auswärtsspiel sein in England, in Wembley für Deutschland. Das muss man mit einkalkulieren. Gleichzeitig, ja, die Engländer waren schwach, haben nur das Nötigste getan, weil die Gruppe auch so schwach war. Also sprich, wenn die mal mehr machen müssen, weil sie einfach mal hinten liegen oder weil der Gegner besser ist, ich glaube auch, sie wussten, ja, reicht halt, 0-0 Schottland ist ja wurscht, wir sind eh weiter so ein bisschen. Also da ändern sich die Vorzeichen, ja. Und die Deutschen sind einfach extrem schwer zu prognostizieren. Also im ersten Spiel, das war okay gegen Frankreich, zweiten Spiel brutal geil gespielt und im dritten Spiel hättest du fast schon rausfliegen müssen, so schwach warst du da. Also zumindest haben mich da die Ungarn begeistert und Deutschland extrem enttäuscht. Von daher, du weißt halt nicht, welches Gesicht der Deutschen bekommst du. Ne? Du hast jetzt mehr oder weniger drei verschiedene Gesichter gehabt. Das ist schwer zu prognostizieren.
Immerhin kommen sie nach Rückständen auch irgendwie noch zurück und kämpfen sich ins Spiel rein und zeigen beweisen Moral, bla. Und dann auch mal ein Musiala noch als Joker funktioniert, hat Selbstvertrauen. Aber ja, wenn es da wieder irgendwie nicht wenig zusammengeht und irgendwie
vorne. Also ich sag mal so, du hast dich gegen die Ungarn extrem schwer getan und bei jedem Konter hattest du Schiss. Und ich glaube, die Engländer werden eher auf den Ball verzichten und sagt mal, macht mal ihr Deutschland hier. Und dann lass mal hier Sterling flitzen und Foden flitzen und vielleicht wird sogar Sancho mal gnadenweise 8 Minuten eingewechselt und dann flitzt der noch im Konterspiel. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Engländer eher sagen, macht ihr mal und dann ein bisschen Konter spielen. Und wie anfällig die Deutschen bei den Konter sind, hast du halt gegen Frankreich gesehen und gegen Ungarn. Ne? Und auch gegen Portugal natürlich. Das 0-1 war ja auch ein Konter-Tor par excellence, wo die Deutschen ja auch überhaupt nicht gut aussahen bei eigenem Eckball. Von daher richtig, richtig schwierig, glaube ich, gegen England. Ich glaube, Deutschland wird die bessere Fußballmannschaft sein, aber vor den Kontern der Engländer habe ich Angst.
Dienstag 18 Uhr. Schauen wir uns das dann mal an. Okay, dann nur noch schnell Tipps. Ich hatte ja eigentlich gesagt, ins Halbfinale kommen Frankreich, Portugal, Italien und England. Das ist jetzt nicht mehr möglich, weil Frankreich, Portugal, Italien auf einem Baum sind. Also sage ich mal, ins Halbfinale kommen noch Frankreich und Italien und dann eben auf der anderen Seite England und Niederlande.
Du tippst auf England gegen Deutschland. Ja. Schämst du dich nicht?
Weil das auch so vorher mein Tipp schon war.
Ja, ich habe es ja auch leider, Klammer auf Klammer zu, prognostiziert. Ich habe ja gesagt, England, Deutschland, da tippe ich dann, dass Deutschland weiterkommt. Und bei Niederlande, Deutschland hätte es das Matchup gegeben. Im Achtelfinale habe ich getippt, dann kommt Deutschland weiter. Ich revidiere ein bisschen diesen Tipp, Stand heute. Also ich glaube eher, die Deutschen sind die bessere Mannschaft. Ich neige fast dazu, auf Deutschland zu setzen. Und dann glaube ich, aber dann fliegen sie gegen die Holländer raus. Im Halbfinale dann. Also Holland, Deutschland habe ich auch mega Bock drauf. Weil ich glaube, das kann so ein geiles 3-2 werden. Wirklich, da offenes Visier, beide sind nicht gut im Verteidigen, beide greifen gern an. Ich glaube, das wäre ein wirklich wunderschönes, geiles Fußballspiel, sollte es zu diesem Halbfinale kommen. Von daher schauen wir mal, ob es soweit kommt. Und vor allem, ich muss ehrlich sagen, ich wünsche den Engländern das Ausscheiden. Die sind mir unsympathisch geworden hier. Das Take-a-Knee ausbuhen, die eigenen Fans. Ne?
Und die Fans, sehr gut.
Der Brexit überhaupt, ne? Diese Brexit-Mentalität an sich, dieser Mindset, boah, der ist mir völlig zuwider. Von daher, ja, drücke ich so ein bisschen Deutschland Daumen, hab Angst vor Kontern und tippe auf Verlängerung, alles möglich.
Alles klar. Notfalls wieder, wann war das?
Elfmeterschießen, wäre geil. Deutschland-England, Elfmeterschießen, hallo, das hat ja Tradition.
Ja.
Und dann hält, Neuer drei Stück. So.
Das ist möglich.
Das
ist möglich.
Dann
doch. Jetzt haben wir dann doch den besseren Torhüter. Alright, das war's soweit. Oder hast du noch was?
Nee, ich würde sagen, EM-Quickie. Mit dir, Holland-Urlauber. Im Kasten.
Quickie dann. Ja, jetzt geht's nach Hessen. Auf zum Grillen. Zu meinen Eltern. Gut, dann Samstag geht's weiter. Bis dann Dienstag, Achtelfinale. Endlich wieder Fußball. So 2 Tage ohne. Ist ja auch mal jetzt komisch, oder? Jetzt hat man sich dran gewöhnt.
Ja, aber so ein bisschen durchschnaufen ist ja auch nicht mehr schlecht, muss man sagen. Also ich finde es nur schade, dass das Turnier jetzt ein bisschen schnell vorbei sein wird wahrscheinlich, weil du hast ja recht wenige Tage Fußball. Ne? Also nach dem Achtelfinale hast du jetzt nochmal einen schönen Schwung an 4 Spielen, aber dann wird es ja wirklich weniger und weniger und dann ist es schon vorbei.
Nur noch
die schöne Zeit. Ja. Naja, ja. Also genießen so viele Spiele, wie es geht.
So und ist dann ja, und dann können wir uns auch dann irgendwann mal wieder hören. Ich bin jetzt fast wieder da, Urlaub so gut wie vorbei. Mal gucken, ob wir das nach dem Achtelfinale machen oder was auch sonst noch passiert. Messi ja eigentlich kurz vor Verlängerung und ja, sonst wohl der Mbappé-Transfer wird wohl noch nicht klar offiziell gemacht jetzt. Aber bald dann, ja, gut. Sonst noch irgendwas
in dem Sinne, nee, wir gucken mal, wann wir uns wieder sprechen. Je nachdem, was die Spanier so machen. Je nachdem, was so passiert. Bei Real schläft ja Perez, macht ja nichts, gibt ja keine Transfers, nichts. Bei Barca ist ziemlich still geworden aktuell. Also gucken wir mal, was so ansteht, wann wir uns wieder besprechen. Haltet euch auf dem Laufenden auf, liebe Zuhörer, auf Social Media natürlich, da bekommt ihr es mit, wenn es mal eine neue Folge gibt. Ansonsten den Podcatcher eurer Wahl abklappern und da gucken, wann es da was gibt. Ja, und in dem Sinne, bis bald.
Der Holländer sagt, zieh je wer, Wiedersehen.
Wiedersehen. Ciao, ciao.